Kultur.
Kultura. Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast sind wir heute in der Kultursonne in Ebikon bei Luzern. Ein kleiner, aber sehr sympathischer Veranstaltungsort für Kultur. Und heute wollen wir ein Thema diskutieren, das mich schon einige Zeit beschäftigt, begleitet auch, on demand und in diesem Sinn Kultur on demand, weil es geht ja im Kulturstammtisch mehrheitlich um Kultur. Sprich, in anderen Worten, wie wir unsere kulturelle Welt selbst und individuell zusammenstellen können. Meine Gäste, Rahel Giger, Radiomoderatorin, ehemalige Kollegin bei Radio SRF, Sängerin, Autorin, Musikerin. Zeno van Essel, Journalist, und Raphael Urweider, Lyriker und Theaterautor. Zum Spaß hat er vorhin gesagt, er sei Lyriker on demand. Eine kleine Bestandesaufnahme. Durch die digitale Revolution haben wir Zugang zu mehr kulturellen Inhalten denn je zuvor. Zum Teil müssen wir uns ja nicht mal mehr zur Kultur hinbewegen. Die Kultur kommt von allein zu uns, die ganzen kulturellen Inhalte per Bildschirm. Klingt bis jetzt ganz gut, vielleicht auch sogar noch gemütlich, aber hat es noch andere Seiten? Raphael, wenn ich bei dir anfangen darf.
Ja, gute Frage, große Frage. ich denke mal, dass natürlich die Kultur, was ist Kultur? Ist Kultur nicht eigentlich, wenn Menschen zusammenkommen und etwas erleben gemeinsam? Ne? Ja. Also das ist eigentlich Kultur auch. Und durch die Streaming-Dienste und das, also früher war es Download, heutzutage ist es eher Streaming geworden, das Kulturangebot, das für das Individuum geschmiedet wird, das zu Hause sitzt, ist schon ein anderes als das Live-Erlebnis oder das Erlebnis von Kultur, das eben nicht gestreamt werden kann. Also Theater, Improvisation, spontane Ereignisse, die in der Gruppe passieren. Ich glaube, das ist schon etwas, was darunter ein bisschen leidet unter dem, weil Kultur ist ja nicht nur Konsum, Kultur ist ja auch aktives Teilnehmen, würde ich mal sagen. Es ist auch, das Publikum ist genauso wichtig, wie was auf der Bühne passiert, würde ich mal behaupten.
Die Idee, die gebe ich gern weiter an die beiden anderen.
Ich bin jetzt bei der Überforderung hängen geblieben, oder? Weil Kultur bei mir schon beim Einkauf, im Laden, im Zusammentreffen mit anderen Leuten vor dem Gestell beginnt, wenn ich ein Shampoo oder eine Kleenex-Marke auswählen darf, weil dieses Überangebot dermaßen extrem ist schon in unserem alltäglichen Leben, in dieser Multi-Optionsgesellschaft, dass wie für mich kein Wunder mehr ist, dass auch die Kultur, die dann irgendwo an der Spitze noch davon betroffen ist, eigentlich fast am meisten leidet, weil wir den ganzen Tag damit beschäftigt sind, uns irgendwie entscheiden zu müssen für irgendwelche Produkte, Erlebnisse oder vielleicht auch Begegnungen. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen weiter rauszoomt, ist das ein großes Problem, finde ich. Und die Optionsgesellschaft oder Optimierungsgesellschaft, dass wir dann auch noch die perfekte Sendung zur perfekten Zeit, die uns gerade so das gibt, was wir heute brauchen, auch noch wählen wollen. Und wir wollen dann nicht diese Zeit verlieren, die wenige, die uns bleibt. Und wir möchten dann bitteschön auch uns nicht dabei langweilen. Und also ich glaube, das ist die weitere Herausforderung, die Erwartungshaltung. Es muss so perfekt wie möglich sein, ist auch groß.
Tino.
Ich finde den Ansatz, den du gewählt hast, sehr spannend, weil du hast gesagt, es gibt viel Kulturinhalte, die uns angeboten werden. Aber ich denke, man muss heutzutage sehr unterscheiden zwischen Inhalt und Produkt. Und ich denke, mit dem großen Angebot ist Kultur auch immer mehr zu einem Produkt geworden. Und beim Thema On Demand gibt es sehr, sehr viele Leute, die heute viel verlangen von der Kultur. Ja. Und ich denke, das verändert die Kultur auch. Und nicht nur jetzt vom Konsumenten her, sondern auch von den Leuten, die daran verdienen wollen und die das kommerzialisieren wollen. Und ich denke, das ist ein Thema, was auch Kulturschaffende vor große Herausforderungen stellt in unsere Welt, in diese digitalen Welt. Und wenn Kulturschaffende da schon eine Herausforderung haben, ist es für den Konsumenten und für den Zuschauer, für den Zuhörer noch komplexer, glaube ich. Und ich denke, das ist die wahre Herausforderung von Kultur on Demand.
Also du unterscheidest jetzt Inhalt und Produkt. Und das Produkt, das wäre etwas, was auf jemand hin produziert wird.
Genau. Ist das die Meinung? Weil ich denke, Kultur ist zu einer Industrie geworden oder wird auch immer mehr zu einer Industrie. Und es sind große Unternehmen, Hedgefonds dahinter, also wenn man in der Popkultur zum Beispiel schaut, die Ticketvermarkter quasi besitzen sozusagen. Es gibt Banken, Versicherungen, die die großen Klassikfestivals sponsoren. Und die wollen Tickets für ihre Stakeholder haben. Und das sind Bedürfnisse, die die Kultur alle befriedigen muss.
Gibt es ein breites Feld an Fragen, die einem in den Sinn kommen? Also was mir als erstes auffällt, ist irgendwie eine Kultur, die offenbar immer mehr aufs Individuum zugeht. Also so verstehe ich das, oder? Dass du Kultur on Demand dir quasi dein eigenes, wie Pippi Langstrumpf dir die eigene Welt zusammenbaust. Der Kultur und auf der anderen Seite gibt es eine Kulturindustrie, die was tut.
Ja, natürlich Herdentrieb auch, nicht? Also ich glaube, durch die Social Media und Online-Präsenz der Anbieter und der Nachfragenden hat sich ein unglaublicher Herdentrieb auch entwickelt, dass dann die Menschen eigentlich sich überzeugen lassen durch die schiere, also die Algorithmen sind ja auch so präsent, so programmiert, dass man zuerst das sieht, was am meisten gesehen wird und das hört, was am meisten gehört wird. Und dadurch wird natürlich das Individuelle eigentlich dann zum Massenprodukt. Also das, was mir gefällt, ist dann plötzlich das, was allen gefällt. Also, aber das hat sehr viel mit Algorithmen zu tun.
Aber ist das nicht alles sehr widersprüchlich, auch im Sinn, dass du ein riesiges Angebot hast und gleichzeitig wird es doch immer wieder individueller, oder?
Ja, ich frage mich jetzt gerade, wo kommt denn die Grenze zwischen Kultur und Kommerz bei diesem Herdentrieb? Und war das nicht schon immer ein bisschen so, dass die Herde einem gewissen Trend gefolgt ist?
Ich denke schon. Also wenn man jetzt ganz weit zurückblickt in die Zeit der klassischen Musik zum Beispiel, ins Mittelalter, da waren natürlich die Könige und die Fürsten, die Komponisten angestellt haben, quasi die Influencer der damaligen Zeit. Und die Kirche war das TikTok des Mittelalters sozusagen, weil die Leute, die gingen in die Kirche, die kriegten eine tolle Show, die hörten schöne Musik. Dafür müssten sie glauben, was was der Pfarrer aufgeführt hat. Mhm. Und ich denke, da diese Parallelen, die gibt es absolut. Der Unterschied ist, glaube ich, dennoch, dass in der damaligen Zeit eine vielleicht doch gewisse Ethik da war und auch Menschen miteinander gesprochen haben. Und heute reden vor allem Buchhalter miteinander in der großen Kultur. Und ich denke, das ist ein Riesenunterschied. Und was ich eigentlich ausdrücken möchte, ist, die Frage ist, wo ist die Essenz von Kultur? Also was ist Kultur? Das ist deine Frage, die du gestellt hast am Anfang, Raphael. Die finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, eben, weil ich denke, dass wir auch auf eine Art im Moment vielleicht einem Kult der Unmittelbarkeit unterliegen. Also dass wir eigentlich das konsumieren, was sofort da ist und was hier ist, nicht mehr oder weniger. Und dass wir nicht, dass wir die Aspekte, die eigentlich Kultur ausmachen, nämlich Ritual, irgendwo hingehen, sich irgendwie gut anziehen, um in die Oper zu gehen oder was auch immer, dass wir das ein bisschen opfern, weil wir den neuesten lustigen Song von XY sofort hier haben und dann googeln wir, wer dieser XY ist und kriegen 15 andere Vorschläge, die ähnlich sind. Und eben, also ich denke nicht, also eben, du hast was gesagt vorhin von wegen Zeitersparnis, glaube ich, oder von, es ist doch einfacher, dass das Zeug nach Hause, aber ich glaube, wir verbringen sehr viel Zeit auf der Suche nach dem Moment und haben den Moment eben nicht mehr. Ich denke, wenn 20 Leute an eine Lesung gehen und für eine Stunde ihr Handy nicht in die Hand nehmen, haben sie wahrscheinlich Zeit gespart, um einen kulturellen Moment zu erleben, gemeinsam. Also das ist meine These. Ja. Hm. Und dass diese Unmittelbarkeit natürlich Geld generiert, eben für die Buchhalter oder für die aufmerksamkeitsheischenden Plattformen. Das ist klar, aber deshalb finde ich, muss man sich fragen, was ist das Angebot, also was ist die sogenannte Kultur und was ist die eigentliche Nachfrage, die wir Menschen haben, nicht? Und ob das nicht auseinanderdriftet, frage ich mich im Moment. Ja.
Das Auseinanderdriften, da möchte ich sicher noch darauf zu sprechen kommen. Aus dem einfachen Grund, weil ich mich manchmal frage, ja, wenn alle individuell ihr eigenes Süppchen kochen, können wir uns überhaupt noch auf irgendetwas einigen? Und das ist mir gerade ein Stichwort in den Sinn gekommen. Die Schweiz hat jetzt gerade den European Song Contest gewonnen. Nemo, ist jetzt das Kultur, ist das Kommerz, ist das der Moment, in dem sich alle darauf einigen können, dass sie jetzt vor dem Fernseher einsitzen und denken, mir ist es so gegangen, dieser European Song Contest, den habe ich seit...
Es ist der Code, das ist nicht der Moment.
Ah, das ist nicht der Moment, das ist der Code, der gebrochen wurde. Aber vielleicht war das der inhaltliche Code des Festivals, ich weiß es nicht, der da auch gebrochen wurde.
Ich glaube, ehrlich gesagt, kommt da ganz viel Gutes zusammen, dass dieser Code knackt auch dieses Problem vom Kommerz- und Kulturpunkt. Ich glaube, da ist etwas Magisches geschehen. Das hat sich irgendwie getroffen. Diese authentische Geschichte von diesem jungen Menschen, der das so durchlebt und gelitten hat und dann daraus ein Lied macht. Zwar auch mit Profis, die wissen, wie das geht, aber es war eine emotionale Geschichte für ihn und er steht da in diesem Moment und er hat selber gesagt, er sei in diesem Moment komplett präsent gewesen. Er habe an gar nichts mehr anderes gedacht. Ich glaube, diese Magie hat man gespürt und das ist dieser Moment. Und da spielt es gar keine Rolle, ob ich jetzt in meinem Smoking irgendwo das an einem Dinner geschaut habe mit Freunden oder ob ich das zu Hause im Pyjama unrasiert oder wie auch immer.
Das war meine Version.
Aber ich glaube, die Herrchen, die haben sich bei den meisten, die sich dafür geöffnet haben, aufgestellt. Und das war die Magie mit einem solchen Thema und mit einem solchen speziellen Lied, das zu knacken. Und dann spielt es für einen Moment auch keine Rolle, wie viel Kommerz da noch dabei ist. Ja.
Berechnung?
Ich denke auf jeden Fall. Ich denke, das Tolle an Nemo finde ich, dass er wirklich ein ganz großartiger Künstler ist. Und das ist, glaube ich, schon die ganz große Basis für diesen Erfolg. Sein Rap, du kannst es vielleicht besser beurteilen als ich, aber ist wirklich gut. Es ist ein guter Rap, der kann rappen. Es ist nicht ein aufgesetzter Rap. Der Song hat die Intensität eines Erlebnisses, eines Schicksals sozusagen. Und ich denke aber auch, dass er clever genug ist und gut beraten war, dass er weiß, welches Publikum er vor sich hat, dass er weiß, was für eine Stimmung im Saal ist, dass ein Schweizer, der mit einem Röckchen auftritt, weltweit für Aufsehen sorgt, sogar in der New York Times. Und ich denke, das ist durchaus auch Berechnung. Und European Song Contest ist Berechnung, weil es geht am Schluss um Punkte. Mhm. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Mischung von beidem ist.
Ja, und es ist der größte Live-Musikwettbewerb der Welt. Also das darf man nicht vergessen. Und mit Betonung auf Live. Also es ist nicht Playback. Und ich glaube, das hat es letztendlich ausgemacht, dass, dass die dort auf der Bühne rumtanzen und eine Show machen und Licht und alles, aber am Schluss muss das live rübergebracht werden mit der ganzen Energie der singenden Person, egal wer das ist und egal was die Geschichte ist. Und das macht es, glaube ich, letztendlich ist es dann auch, ja, es ist Unterhaltung, es ist sportlich, aber es ist auch Kunst in dem Sinn. Ja,
und auch authentisch, oder?
Ja, aber es gibt keinen Wettbewerb in der Musik, der so viel Publikum hat auf der Welt.
Ich wollte nur sagen, es gab ja viele auch unauthentische Beiträge, das sah man von Weitem, das war genauso berechnend und genauso kommerzialisiert, aber es hat einfach null berührt. Und das, denke ich, war da wirklich speziell.
Ich glaube, das Wort Berechnung ist auch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, jeder und jede, die ein Lied komponiert, rechnet ja mit dem Effekt, oder? Die eine Akkordfolge haben wird, Raphael zum Beispiel, als Pianist.
Ja, aber es gibt ja nur so und so viel Pop-Akkordfolgen und es wurden alle schon mal durchgespielt. Also ich glaube, es reicht eben nicht zu berechnen. Ich glaube, es braucht dann immer noch dieses gewisse Etwas der Persönlichkeit und des, ja, des Momentes eben. Und des, natürlich kann man sagen, ja, die Kultur ist jetzt, also eben ist, man, Algorithmen machen schon bald die bessere Musik oder die gleiche Musik wie Popkomponisten und so weiter. Und dann kann ich dazu nur sagen, hoffentlich. Weil dann weiß man endlich, was Pop ist und dann kann man das Gegenteil davon machen. Ja, also.
Also eine Negativdefinition dessen, was wir...
Ja, Pop war schon immer war sehr viel Berechnung und dann irgendetwas Spezielles dazukommt und dieses Spezielle wird der Algorithmus nie können. Es wird nie einen Tom Waits geben, der generiert ist, der so glaubhaft ist wie das Original. Oder ich weiß nicht, es wird auch nie free, es wird wahrscheinlich...
Keinen Free Jazz geben.
Ja, also es wird es schon geben, aber... Das Free Jazz, aufgenommener Free Jazz war noch nie interessant, auch nicht in den 60er Jahren. Es war immer der Live-Moment, der interessant war.
Genau, und dort kommen wir zum Stichwort der Begegnung, dass das kulturelle Ereignis mal primär eigentlich mal gemacht wurde für eine Öffentlichkeit, so wie wir jetzt hier.
Ja, wie du gesagt hast, die Kirche, es ist ja auch eine Art Kirche, nicht? Das ist auch eben, dass der Influencer steht auf der Kanzel und dann wird irgendwie Weihrauch und für alle Sinne ist was dabei. Ne?
Ja, genau. Ja.
Aber trotzdem, meine ursprüngliche Frage war auch ein bisschen die, also tatsächlich, dass wir gehen davon aus, dass Kultur sehr viel mit Begegnung zwischen Menschen zu tun hat. Und trotzdem beobachtet man halt auch, also so höre ich das wenigstens, dass die Kinosäle nicht immer voll sind. Das heißt, viel weniger voll als auch schon noch vor 10 Jahren. Dass die Leute sich so ein bisschen zurückziehen. Schon vor Covid war das zu beobachten, mit Covid noch viel mehr. Und dass die Leute halt auf Veranstalterebene auch sagen, das Publikum ist auf eine gewisse Art verwöhnt. Und zwar in der Art, dass es eigentlich immer nur das sehen oder hören oder lesen will, was er schon kennt. Beobachtet ihr sowas auch?
Ja, also ich denke, es sind zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und zwar das erste ist sicher, dass die Leute mit Covid gemerkt haben, dass sie ihr Budget auch anders ausgeben können. Also dass für ein Konzertticket, wo das 250 Franken kostet, dass sie da ein schönes Wochenende im Tessin verbringen können oder schön essen gehen können. Und das hat natürlich einen großen Impact gehabt, auch auf die Kultur. Und ich denke, das dauert noch lange, bis wir da wieder von weggekommen sind. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass die Leute auch schlicht überfordert sind vom großen Angebot, um zu wissen, wo gehe ich denn hin? Und das ist gerade für Festivals, glaube ich, eine riesen Challenge, die Leute wieder, die Neugier wieder zu implantieren bei den Leuten, um zu schauen, gehe ich wieder etwas hören, was ich vielleicht nicht kenne. Wage ich eine Konfrontation mit einem unbekannten Künstler, mit einer unbekannten Art von Kunst? Und ich denke, da gerade auch mit Covid ist die Welt immer mehr in einem Sicherheitsdenken reingekommen. Die Leute wollen überall sicher sein. Sie wollen nicht das Risiko eingehen, mit etwas konfrontiert zu werden, das vielleicht unbequem ist oder was sich vielleicht auch stören könnte, weil alles ist ja eigentlich auf Wellness ausgerichtet. Mhm. Und das merkt man ja auch an den Kulturfestivals. Auch ganz große Kulturfestivals haben das Problem, dass sie vielleicht anspruchsvolle Kultur mit etwas Nettem garnieren müssen, damit die Leute überhaupt noch kommen. Und ich denke, man muss den Mut wieder haben, einfach die Kultur als das zu nehmen, was sie ist. Und sie ist manchmal unbequem, sie tut manchmal auch weh. Und gerade das ist vielleicht das Live-Erlebnis, was du ansprichst, dass man plötzlich merkt, oh, da ist eine Ecke dran.
Und ich denke schon, dass Covid da etwas nicht nur bei uns 50-Jährigen, sondern auch bei jungen Leuten etwas bewirkt hat, was also diese Art von ich gehe ein Risiko ein, wenn ich mich in der Menge bade oder so. Oder ich will wissen, wer aus meinem Glas getrunken hat oder so. Also diese Idee, dass Menschenmassen per se nicht was Schönes sind, sondern auch was Gefährliches, ist irgendwie wieder ins Bewusstsein gekommen. Also ich hatte jetzt vor einem Monat Corona, weil ich jemanden getroffen habe, der aus Tadschikistan zurückgeflogen ist und wahrscheinlich im Flugzeug. Und, ja, und alle sagen so, ja, Corona ist ja wie die Grippe. Was sagt man ja jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass dieses Aufgehen in der Masse, dieses gedankenlose sich Verbinden mit einer Menschenmasse hat schon abgenommen oder hat so einen gewissen, ja, soll ich jetzt raus, bleibe ich lieber zu Hause, so. Also das Abenteuer auch, ne, ist ein bisschen abhanden gekommen.
Und der Lifestyle, oder? Die Jungen, man liest das auch und hört, dass auch die Bars Mühe haben, oder? Dass zum Teil auch jetzt gar kein Alkohol mehr getrunken wird oder früh ins Bett gegangen wird. Das muss man Furchtbar. Nicht werten, aber es ist spannend, oder? Das hat vielleicht einen Zusammenhang und dass sie auch viel wieder optimierter unterwegs sind. Sie wollen ihre Zeit so gestalten, weil sie wissen, sie haben nicht wenig davon. Sie sind vielleicht schon anders sozialisiert mit TikTok, Social Media, weil eine Techno-Party, wo wieder vielleicht gerade im Trend ist, dann die Massen dann schon wieder bewegt. Einmal im Jahr, wenn alle Kollegen mitkommen, oder? Also ich glaube schon.
Aber dort wissen wir ja, was einen erwartet, oder?
Wenn du genau, und dann und das andere wäre dann das Sicherheitsdenken, das ist dann einfach das Nostalgische, die Nostalgie, die noch uns Sicherheit gibt. Und dann funktionieren einfach in der auch Kleinkunstszene nur noch die Big Player oder die man schon kennt. Und dann mit anderen Sachen bringt man die Leute nicht mehr hinter dem Ofen hervor.
Ist eigentlich das Riesenangebot auch ein Hindernis?
Es ist auch eine Illusion. Ich glaube, das Angebot ist zwar riesig, aber es ist gleichzeitig auch sehr uniform. Und es ist, also die verschiedensten Streaming-Dienste bieten eigentlich die gleichen Blockbuster an. Also es ist nicht, wenn ich jetzt Disney Plus, Apple und Netflix habe, wird die Auswahl nicht viel größer, als wenn ich nur Netflix habe oder so. Also,
deshalb bin ich froh, habe ich noch Filmingo zum Beispiel.
Ja, oder
solche kleinen Player in diesen.
Oder Play Swiss, oder wie heißt es, gibt es ja, auch noch. Play, ja, da, eben, es genau. Gibt ja schon Möglichkeiten. Aber also ich habe etwa vor 15 Jahren meine CD-Sammlung wirklich weggeschmissen. Alles. Nein, aus gutem Grund. CD war ein absoluter 700 Megabyte auf so einer großen. Sorry, das war eine Verarschung. Immer CD. Aber ich habe zwei große Kisten mit CDs zurückbehalten, die ich noch nie irgendwo online gefunden habe. Mhm. Also das sogenannte Riesenüberangebot. Es gibt so viel Musik, die nie publiziert wurde online bis jetzt. Wunderschöne Dinge, aber das sind halt CDs, die sich vielleicht 500 Mal verkauft haben oder 1000 Mal. Und auch bei Spotify und so weiter, wenn etwas unter eine gewisse Marke sinkt, des Gehörten, dann ist es einfach verschwunden und wird auch nicht gesucht und nicht gefunden. Also ich glaube nicht, dass das Angebot wirklich so groß ist, wie alle tun, kulturell. Also es gibt auch sehr viele Filme, die man nirgendwo mehr findet, die es auch mal gab, auf irgendwelchen Trägern. Ja.
Aber vielleicht genau wegen einem Angebot, das zu streamlined wird?
Ja, ich denke eben wegen den Buchhaltern wahrscheinlich letztendlich. Ja,
ja, ich denke, es ist auch eine... Also das Angebot wird drum so groß gemacht, weil man versucht, das Zielpublikum immer mehr zu segmentieren. Also früher ging man in die Kirche und es gab eigentlich nur, ja, früher gab es nur die katholische, dann gab es mal die protestantische und die katholische. Aber das hat sich ja auch massiv segmentiert. Sorry, ich bin überhaupt nicht so religiös, wie ich es hier scheine.
Ja, aber du kommst aber jetzt ein bisschen so als der Experte drüber.
Ich finde es drum spannend, weil ich habe ja früher mal Geige gespielt. Mein Geigenlehrer, das war ein alter Mann, der war Atheist. Und der hat immer an Weihnachten, hat er bei Stille Nacht mitgespielt und ihm sind die Tränen gekommen. Und dann habe ich gefragt, Sie sind doch Atheist, warum sind Sie so bewegt? Und dann sagte er, ich glaube zwar nicht, was ich sehe, aber die Inszenierung ist wunderbar. Und das, glaube ich, ist heute der Fall, dass die, das Zielpublikum, also das Publikum, soll immer mehr segmentiert werden mit auch dem gleichen Angebot.
Es aber damit das Angebot präziser ankommt, oder?
Ja, also es ist wie Migro und Coop-Kind. Also wenn du ein Brot im Migro kaufst, ist es wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel anders als das Brot im Coop. Also
wir genau. Wollen jetzt keine Wertungen anderes abgeben
anderes
dazu.
Thema. Aber ich denke, aber da hat man Zielgruppen, die man auf diese Art anspricht und so funktioniert es in der Kultur auch, dass man einfach wirklich das gleiche Produkt auf verschiedene Zielpublikum segmentiert. Und diese Gruppen dann wieder zusammenfasst in möglichst eng abgeschottete Gruppen, die sich dann untereinander wieder kennen.
Aber jetzt das nur ganz kurz, aber das finde ich extrem interessant, weil was jetzt ja passiert ist, dass obwohl, sagen wir mal, Apple und Netflix das praktisch Gleiche anbieten, ist jetzt der Kult nicht mehr beim Produzenten des Films oder der Musik, sondern es ist bei der Plattform.
Genau.
Also es ist jetzt eigentlich, wo hast du diesen Film gesehen? Auf Netflix. Aber du weißt nicht, wer Regie gemacht hat, du weißt nicht, wer ihn geschrieben hat, du weißt vielleicht noch zwei Namen der Hauptdarsteller, aber es ist ein Netflix-Produkt oder es ist ein Apple-Produkt. Und
der Abspann wird immer gleich.
Ja, sieht man eh nicht mehr. Ja, es war keine Ahnung mehr, wer irgendwie Gaffer war oder Licht gemacht hat. Und ich glaube, früher war ja irgendwie der Kult eher vielleicht beim Datenträger. Ne? Man hat eine LP gekauft und ja, schau, die neue LP. Und dann hat man gewusst, ja, die Plattenindustrie verdient mit, aber die Künstlerin oder der Künstler sind immer noch im Vordergrund. Und jetzt ist es eigentlich bei den Streaming-Diensten, die sind jetzt eigentlich die kuratieren, produzieren und das Geld einstreichen. Ne? Also, und das ist schon on-demand ein Problem, finde ich.
Und dazu kommt, dass sie natürlich wahllos kuratieren. Also sie nehmen mal was aus diesem Topf, was aus jenem Topf und möglichst das Kommerzielle. Aber wenn du vorhin über ein Album geredet hast, da gab es auch Stücke drauf, die du vielleicht gar nicht am Radio spielen konntest, weil die vielleicht gar nicht radiotauglich waren, aber für die Platte essentiell wichtig waren, um das ganze Gesamtwerk zu verstehen. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Verlust, den wir heute haben, dass wir eigentlich nur noch segmentiert zuhören, damit die segmentierten Zielpublikum bedient werden können.
Also das heißt, analog dazu, man liest vom Buch Kapitel 2 und Kapitel 7. Und die anderen erspart man sich, weil ihm die ersten zwei Sätze nicht gefallen. Ich wollte eben dahin mit dem Langspielplatten, darum bin ich froh, dass du es auch gleich aufgenommen, weil die Langspielplatte war ja so ein Ding und dann hat man da mal irgendwie die Nadel drauf getan und dann hat man sich durchgehört und vielleicht blieben zwei Songs hängen und vielleicht hat man dann mit ein bisschen Lerneffekt, zwei Jahre später, das ist meine Erfahrung, vielleicht ist man bei ganz anderen Stücken dann hängen geblieben als ganz am Anfang und da war ein Lerneffekt. Aber wenn mir der Algorithmus ständig etwas vorschlägt, was mir offenbar gefällt, da komme ich doch über den Schritt nie weg, oder?
Es ich glaube, die Sensibilisierung wird immer wichtiger wieder, dass man lernt oder vielleicht auch in der Bildung oder als Eltern zu sensibilisieren, sich zu öffnen und zu schauen, was ist eigentlich Kunst oder Kultur und was lasse ich an mich heran und wo bleibe ich neugierig und offen, was nehme ich in meinen Algorithmus mit, welchen vielleicht wieder Playern folge ich. Eben wenn wir vorher von Netflix reden und Filmingo habe ich ins Spiel gebracht, eine kleine Plattform mit kunstvollen Filmen, die kaum jemand kennt, aber dann sagt man vielleicht den Kindern, sie sollen diesen auch folgen auf TikTok und Instagram, oder? Und so das Sensorium ein bisschen bilden, dass man auch wieder etwas erträgt auf einer Langspielplatte. Ich habe jetzt eine CD veröffentlicht. Tatsächlich habe ich auch eine CD gemacht, weil man mir gesagt hat, dass es tatsächlich noch solche Menschen gebe, die gerne eine CD in einen alten Player legen und sie einfach durchhören.
Von A bis Z.
Jawohl.
Aber da fing doch das Problem schon an. Da konnte man die ja mit der Zeit wegprogrammieren, die man nicht
skippen,
mochte.
Oder? Der Skip-Button.
Ja, man kann skippen und mit der Fernbedienung spulen. Fing ja das Trauerspiel eigentlich an. Man musste nicht mal mehr aufstehen, um das Programm zu ändern, sondern es ging einfach vom Sofa aus. Oder?
Ja, aber du hast immer noch dieses ganze Produkt in der Hand, das dich erinnert, dies zu hören. Und auch wenn es dir vielleicht beim Anfang etwas unangenehmer scheint, brauchst du eine Weile, bis du weiter zappst. Oder? Das ist so diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Ich glaube, das könnte man fördern.
Ja, ich möchte noch einmal kurz zu den Produzenten, also zur Produzentenseite zurückkommen oder zum Verlag oder zum Kuratieren. Ich bin Autor und angefangen hat ja die Digitalisierungswelle wirklich in der Literatur, weil es waren am wenigsten Daten, nicht? Und der Buchdruck hat sich von Blei ins Digitale innerhalb von 10, 15 Jahren verwandelt. Und fand ich schon, also das habe ich wirklich miterlebt, weil mein erstes Buch habe ich irgendwie im Jahr 2000 veröffentlicht. Und also man muss sich vorstellen, ein Verlagsvertrag, ne, also für eine Zweitauflage zum Beispiel, hat der Verlag von Thomas Mann, der Zauberberg, 17 Tonnen Blei gelagert. In einem Keller gesetzt, damit man das wieder so drucken, weil der Satz ist ja auch, war auch eine komplizierte Geschichte. Dann hat man gesagt, wir bewahren jetzt diese gesetzten Bleiplatten auf für eine allfällige Zweitauflage. Das heißt, der Autor hatte natürlich viel mehr zu sagen, als wenn der Verlag sagen kann, ja, ich drücke jetzt mal Delete und dann ist dieser Autor weg. Die haben einen Keller gemietet für jede Zweitauflage.
Bei Thomas Mann waren das Hochhäuser voll.
Ja, oder was auch immer, das waren riesige, also natürlich wurde dann der Bleisatz auch wieder einfacher gemacht und so weiter. Aber die Daten, also die Daten und die Bänder und all dieses Zeugs, was es brauchte, um Kultur herzustellen, hat sich jetzt alles in diese Wolken verabschiedet. Und das hat natürlich nur Vorteile für die für die Produzenten und nicht für die Künstler. Also die Künstler haben natürlich auch Vorteile, weil sie jetzt zu Hause ganz billig einfach für sich irgendwie was Gutes aufnehmen oder schreiben oder filmen können. Aber letztendlich hat die Produktionsseite einfach durch die Vereinfachung extrem profitiert.
Nicht? Und das Publikum? Eben, dort, das ist ja der Punkt, der mich interessiert. Oder?
Mich interessiert halt als Künstler, wer verdient dann am Schluss daran? Und die Sache ist, dass es die Kulturindustrie, also der Verdienst der Kulturindustrie ist in den letzten 30 Jahren um zigfaches gestiegen und die Künstler, der Verdienst der Kunstmachenden ist runtergegangen. Nicht? Also es gibt viel weniger, es gibt auch keine Mittelklasse mehr von Künstlern, die so ungefähr leben können, sondern es gibt einfach Untergrund- und Millionär. Und dazwischen gibt es irgendwie fast nichts mehr.
Und das ist fast ein bisschen flächendeckend, also über alle Kultursparten
hinweg, würde ich behaupten.
Ja. Also es ist eigentlich meine Beobachtung auch, aber jetzt auf Konsumenten, Konsumentinnenseite. Da ist ein Riesenangebot und da kommt irgendwie ein Algorithmus und der sagt mir, was mir wohl gefallen könnte. Da ist ja das Überangebot, das eigentlich herrscht. Wird der plötzlich irgendwie verknappt, oder nicht?
Eben, es geht da auch wieder um die Frage, was ist die Essenz? Was ist der Inhalt? Bekomme ich wirklich so viele neue Inhalte? Ist die Varianz so groß oder bekomme ich einfach viel mehr vom Ähnlichen oder vom Gleichen? Ich habe meine Karriere in der Zeitung angefangen, in der Tageszeitung. Hm. Und die Tageszeitung war ja eigentlich früher das Blatt, wo man die großen Schlagzeilen las, aber eine Doppelseite einer Tageszeitung war gespickt mit Spalten und Kleinmeldungen und Artikeln, über die man stolperte beim Lesen und die mit Themen, die einen vielleicht überhaupt nicht interessiert haben, aber wo man mal reinguckte. Und und gute Zeitungsmache war eigentlich immer die, das haben wir damals so gelernt, dass man versucht hat, die großen Themen so zu platzieren, dass sie mit anderen kleinen gegensätzlichen Themen konterkariert wurden, dass auch Leute, die sie vielleicht für das große Thema nicht interessieren, trotzdem auf der Seite hängen blieben. Das war so quasi die Gestaltung einer Zeitung. In der heutigen Zeit mit der Digitalisierung ist natürlich alles messbar geworden. Und man weiß, dieser Artikel, der bringt viele Leser und das liest niemand. Und das, was nicht gelesen wird oder nicht konsumiert wird, das fällt irgendwann mal raus oder landet ganz am Schluss. Also das hat keine Chance. Das, was du vorhin mit Spotify auch gut beschrieben hast. Und ich denke, da ist jetzt der Zuschauer oder der Konsument gefragt. Und das ist etwas vom, glaube ich, Schwierigsten überhaupt in der Kultur. Also geschweige denn, also im Alltag sowieso schon, aber in der Kultur ist es noch mal schwieriger, jedes Mal zu entscheiden, will ich das? Was bringt mir das? Habe ich die Zeit, das auch wirklich zu würdigen, das wahrzunehmen, das wirken zu lassen, darauf zu reagieren? Weil die Zeit fehlt uns oft dafür, das wirklich wahrzunehmen. Und diese Gatekeeper-Funktion, die quasi früher von Journalisten für Tageszeitungen gemacht wurden, die eben auch von Fürsten, Komponisten für das einfache Volk gemacht wurden, das ist jetzt beim einfachen Volk, wenn man dem in Anführungszeichen so sagen darf, gelandet. Jeder muss sein eigener Gatekeeper sein und das jeden Tag x-mal machen und gerade auch im kulturellen Bereich. Und da passiert es natürlich, denke ich, sehr oft, gerade auch bei jungen Leuten, dass sie sich überfordert fühlen und sich zurücklehnen und denken, oh, ich nehme das, weil das ist ähnlich und das gefällt mir ja auch. Es genügt mir. Mhm. Und ich denke, das ist das große, das ist eigentlich die Herausforderung für das Publikum, ist, dass sie sich diesem Wahlprozess stellen müssen und dafür auch Zeit brauchen und auch Auseinandersetzung brauchen.
Du hast vorhin eine Zeitungsseite von früher beschrieben und das klang wie das Album, das wir vorhin angesprochen haben, die Lauschi-Platte, mit den verschiedenen Angeboten, durch die du dich vielleicht manchmal auch durchquellen musstest, um dort anzukommen, wo es dir dann wirklich passt. Aber immerhin hast du das andere auch mal gehört.
Ja, das braucht ja auch immer den Gegensatz. Also ich glaube, dass auch ein schönes Musikstück umso schöner ist, wenn man zwei davor hört, die man nicht mag. Also,
ja, die Erleichterung ist riesig.
Ja, ich weiß es von Juryarbeit, wenn ich irgendwie Literaturjurys bin und ich lese 20 schlechte Gedichte, dann finde ich plötzlich das 21. super, weil es nicht so schlecht ist wie die anderen im Vergleich. Und dann
macht Nemo war noch besser, ehrlich gesagt,
ja,
also, um auf ihn sprechen zu kommen.
Ich glaube schon auch, dass es die Reibung auch braucht und den Vergleich, nicht? Ja.
Aber die Klickzahlen noch, diese magische Wertung dessen, was irgendwie uns interessieren soll. Also ich hatte mal einen Kollegen, der hat gesagt, er hat beim Online-Magazin gearbeitet aus Basel. Und er hat den absoluten Rekord aufgestellt mit einem Artikel, von dem er gedacht hat, das ist mehr so ein bisschen so eine Pflichtübung. Und die Klickzahlen gingen durchs Dach. Unglaublich. Es war ein Porträt einer kroatischen Schauspielerin. Jetzt fragt man sich, Basel und eine kroatische Schauspielerin, warum ist das irgendwie, warum hat das den baslerischen Weltrekord erzielt? Die ganz einfach, weil die kroatische Gemeinschaft aus der Schweiz die kroatische Gemeinschaft in Deutschland darauf aufmerksam gemacht hat und die wiederum die in Frankreich und so weiter. Und dann haben die sich alle auf diesen Artikel gestürzt, der in Basel veröffentlicht wurde. Durchschnittliche Lesezeit 7 Sekunden. Das ist schon ernüchternd.
Ein Goldfischhirn kann ja genau 7 Sekunden, oder? Das ist die Aufmerksamkeitsspanne der TikTokerinnen. Aber ich finde das schon spannend, was du vorher gesagt hast, wir sind dauernd diesem energiezehrenden Prozess unterlegen, eigentlich selbst unseren kulturellen Alltag zu kuratieren, mit jedem Zeitungsartikel. Und also auch die Vorstellung jetzt, dass man Artikel schreibt, Kultur produziert, was auch immer, um Clickbaits zu generieren, um zu gefallen. Da bekomme ich immer das nackte Gruseln, wenn so vorgegangen wird, oder? Mhm. Und dann frage ich mich auch, wie kann sich denn, sagen wir einmal, menschlich gesunde Kultur oder die etwas bewegt, berührt oder provoziert oder sich reibt, wie kann sie den Weg zurückfinden in diese Algorithmen, in dieses ökonomisierte Feld? Das, ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Und jetzt war auch gerade SRF ziemlich in der Kritik, weil sie ja mit den Gebührengeldern auch Werbeplattformen oder Werbung schalten müssen, damit sie bei den großen Playern, Meta-Konzernen überhaupt erscheinen mit den qualitativ wertvollen Produkten, um dies einmal so zu werten. Aber wie soll man es anstellen, Sichtbarkeit zu erhalten mit diesen wichtigen Dingen, die vielleicht nicht immer bequem sind, zu lesen?
Und schreien ganz viel nach Aufmerksamkeit.
Ja, es ist eine Aufmerksamkeitsindustrie, natürlich. Aber ich glaube, dass die Schädlichkeit dieser Aufmerksamkeitsalgorithmen langsam jetzt erkannt wird. Es werden Schritte unternommen, das zu regulieren. Also TikTok soll jetzt verboten werden in Amerika. In Frankreich gibt es auch jetzt Regulierungen. Und ich finde das absolut okay, weil das ist genauso süchtig machend wie andere Drogen. Entschuldigung, aber das ist wirklich nicht gut fürs Hirn, weil das ist alles dazu programmiert, einem bei der Stange zu halten und so lange wie möglich auf einer Plattform. Und das ist und die Plattformbetreiber sagen, ja, das ist halt der Algorithmus, das ist so wie die Cloud, niemand weiß, was das ist, aber alle sagen, ja, das ist halt in der Cloud oder das ist der Algorithmus, der das macht, aber alle sagen so, das ist nicht mein Problem. Und mit AI wird das jetzt noch 10-mal schlimmer, da sagen dann alle, ja, sorry, dass jetzt dieser Song 90% wie Bob Dylan klingt und auch seine Texte geklaut hat, das hat halt die AI gemacht, da kann ich doch nichts dafür. Also Urheberrecht wird ein Riesenproblem werden in den nächsten paar Jahren und ich finde, Verantwortung und Regulierung ist absolut wichtig. Ich glaube nicht, dass man irgendwie sonst mithalten kann. Also das andere, was ich sehe bei jungen Leuten, ist, dass sie sich jetzt wieder Club-Handys kaufen, die keinen Bildschirm haben und im sogenannten echten Leben Zeugs erleben wollen. Und das macht mir irgendwie Hoffnung. Aber ich glaube nicht, dass in der digitalen Welt man irgendwie eine Chance hat. Also Müslim zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr Müslim? Der hat mir gesagt, er wäre nie bekannt geworden 5 oder 6 Jahre später, weil für diese Aufmerksamkeit, die er hatte auf YouTube, hat man 5 Jahre später viel Geld bezahlt, damit man überhaupt so hoch reinkommt und so viel Masse erreicht. Das wäre ohne Geld nicht mehr gegangen. Er hat auch seit dem ersten Video nie mehr so viel Erfolg gehabt, weil er es nicht bezahlt. Und das ist jetzt alles dermaßen gesteuert und da kann man nicht, ich glaube nicht, dass das im digitalen Raum ohne Regulierung möglich ist, ja. Dass man da durchkommt mit guter Kunst.
Ja, ich denke, es ist an und für sich eine Kulturfrage auch. Es ist wieder eine Frage der Kultur, weil wie gehen wir mit digitaler Kultur um? Das Thema heute Abend ist ja Kultur on Demand. Aber vielleicht realisieren sich die Leute mit der Zeit, dass es vielleicht gar nicht Kultur on Demand ist, sondern Kultur on Command. Also eine Befehlskultur. Also die großen Konzerne, die Klickdaten befehlen mir, welche Kultur ich anzusehen, anzuhören habe. Und irgendwann fängt man an, das in Frage zu stellen, will ich das überhaupt? Und ich denke, das ist eine kulturelle Frage. Die sollte eigentlich sollte die Gesellschaft wirklich in den Vordergrund stellen, weil der Witz ist ja, wenn man die großen digitalen Portale anschaut, wie Uber zum Beispiel. Uber hat kein eigenes Taxi, steuert aber weltweit das Taxi-Business. Booking.com hat kein eigenes Hotel, steuert aber weltweit die Hotelbranche.
Was ist analog?
Ist analog zu Spotify. Spotify macht keine eigene Kunst, macht keine eigene Musik, aber sie steuert das Musikbusiness eigentlich im Wesentlichen.
Und alle zahlen so brav Steuern und leisten etwas für die Gesellschaft,
genau,
damit sie sich kulturell weiterbilden kann.
Oder? Genau. Und ich denke, das ist der Moment, wo man sich überlegen sollte, wollen wir das überhaupt? Ist das die Kultur, die mir hier in Ebikon etwas gibt heute Abend, oder? Ich denke, das ist wirklich die entscheidende Frage.
Und es gibt anscheinend noch keinen Essenslieferant, der jemals Geld verdient hat. Also ich meine jetzt nicht die fahren, sondern die Konzerne. Die sind immer noch nicht so weit, dass sie irgendwie Geld machen damit. Aber sie sind überzeugt von der Idee und investieren.
Google Startups sind sie.
Ja, das sind alles Startups, also Eat.ch und was auch immer. All diese Firmen haben noch kein Geld verdient, die haben nur rückwärts gemacht. Und ihre Fahrer auch. Und das ist eben genau, wenn wir zu Demand kommen, also die Nachfrage nach Essenslieferung nach Hause ist natürlich da. Das Angebot ist auch da. Aber je billiger das Angebot ist, desto größer ist die Nachfrage, desto weniger wollen die Leute, die kochen, wirklich das Essen machen, wenn sie nicht unbedingt müssen für diese Services. Die Wartezeit wird größer, weil zu wenig Angebot da ist. Dann müssen sie es noch billiger anbieten. Dann kriegen die Küchen noch weniger Geld. Also es ist eben, Kapitalismus ist nicht ganz so einfach, auch in der digitalen Welt, weil Angebot und Nachfrage entsprechen sich nie. Ne? Also es geht einfach nicht.
Und die Geduld ist nicht mehr hier, auf etwas zu warten, eben, dass man sich freut. Es ist immer alles zur Verfügung. Vielleicht wäre es dann auch diese Kultur on demand, die dann gefördert werden müsste. Dann würden, das ist ja auch die We Make It oder diese Plattformen.
Furchtbar,
aber die Idee dahinter, dass man vielleicht dann einfach warten muss, bis die Kultur sich entwickelt und man dafür aber auch zahlt oder etwas bereit ist, auf sich zu nehmen. Die Wartezeit, das wäre dann eine Kultur on demand, on command, aber eine, die gewertschätzt und bezahlt würde.
Ich finde es interessant, dass jetzt das Thema Kultur on Demand eigentlich, wir können fast nicht über Kultur reden, ohne Kultur als Ganzes, also nicht nur Kunst, sondern eigentlich die ganze Kultur anzuschauen. Nicht? Das ist nicht trennbar, finde ich.
Das ist tatsächlich so, und vor allem auf dem digitalen Gebiet. Also das ist schon sehr offensichtlich. Jetzt irgendwie, ich möchte natürlich auch nicht so ein kulturpessimistisches, alle Leute mit einem kulturpessimistischen Gedanken nach Hause schicken, dass alle dann das Gefühl haben, oh Gott, jetzt gibt's hier noch einen Ausweg und so. Eines hast du gleich von Anfang an gebracht, weil die Idee, dass es auch eine kulturelle Bildung braucht. Das wäre wahnsinnig wichtig. Und das andere wäre ja, irgendwie wollen wir das überhaupt, sich diese Frage zu stellen. Aber das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz plastisch. Aber Zeno, vielleicht kannst du mir noch helfen.
Ich frage mich diese Frage natürlich jeden Tag auch selbst, weil als Journalist, der mit Kultur zu tun hat, muss man sich jedes Mal auch wieder fragen, was ist wichtig, was möchte ich bringen, wie werde ich den Kulturschaffenden auch gerecht? Und ich glaube, das wichtigste Rezept, und das ist auch das spannendste Rezept, ist die Neugier. Und neugierig zu bleiben für alles, auch für die Dinge, die vielleicht nicht so konventionell sind, die vielleicht eben auch nicht gerade im Stream sind, aber auch neugierig zu sein für das, was im Stream in den neuen Medien läuft. Also ich befasse mich jetzt zurzeit sehr mit AI, mit dieser künstlichen Intelligenz und staune, was da alles möglich ist. Und lehne mich dann aber auch zurück und denke, ja, es ist halt leider immer noch nicht so gut wie Quincy Jones. Und das wird auch nie erreicht. Und solange man diesen Unterschied wahrnehmen kann und auch diesen Unterschied sucht, weil das ist ja das Spannende, diese Unterschiede zu suchen. Wo sind die Schnittmengen und wo gibt es wirklich Unterschiede? Das ist unglaublich bereichernd und das ist mega spannend.
Ich glaube, das Stichwort Neugier ist gut, aber in diesem Dreieck von sagen wir Positionen, die zu tun haben mit der Kultur. Auf der einen Seite gibt es da ein Publikum, also Konsumentinnen und Konsumenten. Dann gibt es diese Kulturindustrie und dann gibt es die Kultur produzieren. Die Neugier, das interessiert jetzt die Kultur produzieren. Wirklich?
Ja, es ist sehr lustig. Ich arbeite unter anderem, ein großer Kunde von mir ist einer der größten Ticketvermarkter der Welt, Ticketmaster.
Nicht die heute heute wurde doch der größte Ticketanbieter in Amerika.
Genau, das ist der.
Das ist der? Okay. Die wurden heute angeklagt wegen Monopolismus.
Die werden immer wieder angeklagt, genau deswegen. Okay, ja. Und das hat persönliche Gründe, weil ich den CEO gut kenne. Und das Interessante ist ja, die machen ja die großen Acts der Welt und eben genau Monopolismus. Die hatten einen riesen juristischen Zwischenfall bei der Lancierung der Taylor Swift-Tournee, weil sie 20 Sekunden zu spät online gegangen sind. Und Taylor Swift hat sie auf Millionen verklagt, weil diese 20 Sekunden die Tickets nicht verfügbar waren. Das sind die Dimensionen. Aber das Lustige ist, wenn man jetzt schaut, wo die wirklich Geld verdienen, das ist nicht bei den großen Acts, weil die großen Acts kosten so viel.
Die Produktionskosten
sind so immens, dass die Marge sehr, sehr klein ist. Dort, wo sie am meisten verdienen, ist bei kleinen Künstlern. Und die Strategie ist also, versuchen, neugierig zu bleiben und in den verschiedenen Märkten die kleinen Künstler zu finden. Und es gibt zum Beispiel eine Basler Band, die heißt Seal and Ardor. Das ist so eine Black Metal Band, die ist wirklich so ganz, so ganz
aufgeklärt. Das Publikum weiß genau, von wem die Rede ist.
Ja, richtig, genau.
Genau die.
Also ja. Genau, einfach für die Leute, die noch ein bisschen anecken wollen. Das ist das. Und die spielen in Basel vor 50 Leuten in einem kleinen Club. Aber die haben in Bristol eine Fangemeinde von 5.000. Und das ist nur möglich, weil der Großkonzern die entdeckt hat und weiß, dort gibt es ein Zielpublikum. Also müssen wir die dorthin bringen, oder?
Und also das ist der Ticketverkäufer ist dann der Kurator eigentlich.
Wird zum Kurator, genau.
Okay.
Nein, also ich meine, Neugier finde ich ein super Stichwort, weil es ist positiv und als ich jung war, waren wir immer geschockt, dass es Kinder gäbe. Also es war so ein, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, es war so ein Mythos, es gibt Kinder, die meinen, die Milch kommt aus dem Supermarkt und nicht aus der Kuh. Ne? Also, und ich glaube, das ist für mich so ein Stichwort. Also Neugier auch, ich fände es schön, wenn das Publikum das Publikum neugierig bleibt, woher kommt eigentlich das Produkt, das ich konsumiere und was braucht es, um das herzustellen. Und dass man, auch wenn man mal Musik hört, die vielleicht seicht ist und so weiter, aber wenn die Künstlerin mal in der Umgebung ist, das sich auch anhört und weiß, dass Kunst irgendwie auch persönlicher Ausdruck ist und dass eben das Erlebnis der Kunst in der Gemeinschaft, sei die auch nur klein, ich lese manchmal Gedichte vor nach einem Abendessen bei uns im Garten und da sitzen irgendwie die Nachbarn und das ist auch ein kultureller Anlass, nicht? Also ich meine eben das Definition von was ist Kultur, aber ich glaube, dass das Mikrokulturelle auch genauso wichtig ist wie das Business. Ne? Also, ja.
Das finde ich ganz schön, ja. Die Neugier zu behalten und dieses Berührtsein. Wie wichtig ist es überhaupt, dass die Masse sich bewegt in eine bestimmte Richtung, was die Kultur betrifft und die Kleinkunst und die Ideen, die dann wirklich vielleicht hocken 10 Menschen im Publikum oder 20 oder 100 und es sind 3, die nehmen etwas mit und die gehen in ihr Leben und es geschieht ein Umdenken, etwas machen sie bewusst neu und sind inspiriert. Und ich glaube, so hat Kultur schon immer funktioniert. Also man hat ja nie den Anspruch, die große Masse zu erreichen.
Nein, aber das Umstimmen oder das Neudenken passiert online nie. Also ich glaube nicht, dass man online ein Streitgespräch führen kann und dann denkt man am Schluss, jetzt ändere ich meine Meinung, sondern es verhärten sich die Fronten und man wird noch mehr in diese Aufmerksamkeitsbubble hineingebracht und der andere in diese oder die andere. Und ich glaube eben, dass schon nur das Zusammenkommen und das live miteinander diskutieren eine Art, ein zivilisatorischer Erfolg ist, den man nicht aufgeben sollte. Also ich glaube, dass alleine zu Hause sitzen und Kultur konsumieren ist eigentlich nicht Kultur.
Das war jetzt gerade das wunderbarste Schlusswort, das wir überhaupt finden konnten. Ja, an einem Kulturstammtisch vor Publikum. Danke, dass ihr so neugierig wart und zugehört habt. Herzlichen Dank, Rahel Giger, Zeno van Essel und Raphael Urweider. Mein Name ist Erik Fackung.